ich bin der Unterfranke und ich treffe mich jedes Jahr im Januar mit 5 Jungs, mit 5 Männern, die ich sehr gern habe, mit denen ich zusammen Theologie studiert habe. Und wir verbringen den Jahresstart zusammen, das erste Januarwochenende, und lassen es uns so richtig gut gehen. Ja, essen, was wir wollen, trinken, was wir wollen, unterhalten uns über ganz viel, was uns gerade bewegt, was uns wichtig ist, verbringen schöne Zeiten, unternehmen Gutes miteinander. Und vor allem bewegen wir eine Frage immer wieder miteinander. Wir legen unsere Hand aufs Herz, ja, jeder auf sein eigenes Herz. Und das bedeutet ja nichts anderes, als diese Redewendung, seine Hand aufs Herz zu legen. Ich werde einfach mal ehrlich. Ja, ich bin einfach mal ehrlich und sag, was mit in meinem Herzen da drinnen ist. Was ist gerade in meinem Herzen obendrauf und lass das raus. Und wir sitzen dann oft zusammen und jeder hat dann so eine Zeit, wo er einfach erzählt, ne, was ihn gerade bewegt, an Schönem, an Herausfordernden, an Schweren, an Dingen vielleicht, wo man gerade nicht mit klarkommt im Leben. Und wir stellen uns Rückfragen und wir reden darüber und oft bringen wir auch Sachen einfach nur gemeinsam vor Gott, weil es so gar keine einfache Lösung gibt. Und jedes Mal, wenn ich wieder von diesen Wochenenden zurückfahre, denke ich mir, wow, das hat sich richtig gelohnt. Ja, das war richtig gut. Und ich schätze diese Jungs sehr, mit denen ich seit 13 Jahren zusammen unterwegs bin. Wir haben zusammen Theologie studiert in Wiedenest. Und jeder Einzelne ist ein ganz besonderer Juwel in Gottes bunten Zoo. Ja, vielleicht lernt ihr sie hier irgendwann mal kennen, vielleicht kommen sie mal gemeinsam hierher. Und ich schätze die Gemeinschaft mit ihnen sehr, weil wir einfach ehrlich miteinander sein können. Und dieses Thema Herzenssache, das Herz, das ist keine Sache, das mal zu besprechen, irgendwie so zwischen Tür und Angel, ja, sondern ich glaube ganz oft, dass man dafür Zeit braucht und dass man dafür eine gesunde Beziehung braucht, um mit anderen Menschen drüber reden zu können. Und doch betrifft es jeden einzelnen Menschen. Und über solche Herzenssachen möchte ich gemeinsam mit euch sprechen. Heute und nächste Woche und irgendwann dann Mitte des Jahres machen wir dann mit den Predigten dann weiter, um da einfach mal ganz viele unterschiedliche Sachen anzuschauen. Weil ich denke, das kann man gar nicht so richtig gut in eine Predigt nur hineinpacken. Deswegen sind da ganz viele draus geworden. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, du selbst, du hast es in der Hand, was du dir auch von diesen Impulsen, die ganz stark auch so aus Gottes Wort kommen, mitnimmst. Wenn du den Mut hast, mal offen mit dir selber zu sein, mal offen mit Gott zu sein und mal offen mit anderen Menschen zu sein, dann glaube ich, dann hat das einen ganz großen Impact auf dein eigenes Herz und auf die Beziehungen, die du in deinem Leben hast. Wenn wir Gott fragen würden, und das ist immer mein Anspruch, wenn wir predigen, dass wir Gott fragen, was denkst du denn eigentlich dazu? Ja, wenn wir Gott fragen würden, was denkst du denn zu meinem Herzen, was denkst du denn über das menschliche Herz, dann ist sehr offensichtlich, dass es für Gott ein großes Thema ist. Ja, wenn man die Bibel aufschlägt, dann gibt es 1048 Stellen, an denen über das Herz gesprochen wird. Da gibt es irgendwie einen ganz großen Apparat, so die Weisheitsliteratur im Alten Testament, wo ganz viel darüber gesprochen wird. Es gibt ein paar wenige Bücher in der Bibel, wo nicht drüber gesprochen wird. Aber in den allermeisten, ne, geht es auch um Geschichten, wo das Herz berührt wird. Vom Anfang bis zum Ende, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel spricht Gott immer wieder über das Herz. Und deswegen, wenn das Gott anscheinend so wichtig ist, über das Herz zu sprechen, tun auch wir gut dran, wenn wir uns immer mal wieder damit beschäftigen und uns die Frage stellen, wie sollen wir denn mit diesem manchmal verrückten Ding unserem Herzen umgehen? Und da ist es mir wichtig, dass wir eintauchen, besonders in die Bibel, und da mal schauen, was hat sie denn dazu zu sagen? Welches Verständnis hatten überhaupt die Leute in der Bibel auch vom Herzen? Also die Leute, die die Bibel geschrieben haben, selbst, aber auch die Leute, über die die Bibel geschrieben hat, sie hatten ein Verständnis vom Herz. Und das könnte man sagen, das war eingeteilt in vier Teile. Da war zum einen natürlich mal das Herz als ein Körperteil, als ein Organ. Ja, also jeder Mensch, der braucht ein Herz, denn es pumpt das Blut in unseren Kreislauf hinein. Ja, das war den Menschen damals auch sehr bewusst. Ja, dieses Herz, was in uns drin sitzt, es bestimmt über Tod und Leben. Und das steht zum Beispiel in 1. Samuel 25 im Alten Testament: Als es aber Tag geworden war und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Inneren und er wurde wie ein Stein. Also dieser Nabal, der war erstmal keine ruhmreiche Figur in der Bibel. Ja, er kommt zu einem raschen Ende. Und hier in diesem Vers, da wird uns eigentlich beschrieben, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat. Ja, sein Herz ist irgendwie stehen geblieben. Und eine Woche später ist er an den Folgen daran gestorben. Also das Herz, es ist ein Körperteil und es hat die Funktion zu schlagen. Und wenn es nicht mehr schlägt, dann sterben wir. Und die Juden damals, die wussten das, aber die wussten natürlich noch viel mehr, dass es nicht nur ein Muskel, nicht nur ein Stück Fleisch ist, sondern sie wussten vor allem auch, dass ihr aus ihrem Herzen heraus Gedanken kommen, dass Gedanken im Herzen entstehen. Und zwar wird das ziemlich gut deutlich, wenn man sich mal den schlauesten Mann der Welt anschaut, Salomo. Er schreibt an einer Stelle dort drüber in Prediger 1, Vers 16, da sagt er: Da redete ich mit meinem Herzen und sprach: Siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Die Juden, die haben also mit ihrem Herzen gedacht. Dieses Konzept, was wir heute haben von Verstand, das gab es natürlich in der Bibel auch. Aber es gab nicht an sich die Idee von einem Gehirn, welches im Kopf sitzt, sondern der Hebräer, der Jude hat gedacht, alles, was ich denke, es kommt aus meinem Herzen heraus. Die Leute damals, das war ihr Verständnis, und ich glaube, wir können an der Stelle auch viel von ihnen lernen, mal drüber nachzudenken, wie entstehen eigentlich unsere Gedanken, wo kommen sie her? Also es ist ein Körperteil, im Herzen entstehen unsere Gedanken, sagt die Bibel, und es ist auch der Sitz unserer Emotionen. Ja, das sind gute Emotionen, das sind schlechte Emotionen. Das sind Dinge, die uns auffühlen, das sind Dinge, die uns glücklich machen. In Psalm 25 heißt es: Die Angst meines Herzens, oh, die ist groß. Und ich glaube, das ist uns relativ nah, so dieses Denken aus dem Herzen, ja, da kommen die Gefühle raus. Ja, Emotionen, sie haben ganz viel mit unserem menschlichen Herzen zu tun. Da unterscheiden wir uns gar nicht mit den Menschen von damals. Also im Herzen, es entstehen dort Gefühle, es entstehen dort Emotionen, die positiv sind. Aber ein negatives Beispiel, auf ein positives Beispiel, was auch noch die Bibel beschreibt in Jeremia 15, ist zum Beispiel: Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Auch diese positiven Emotionen, sie kommen alle aus unserem Herzen heraus. Im Herzen entstehen Gefühle, es entstehen Emotionen. Und wenn wir die Bibel dann noch weiterlesen, dann sehen wir auch, dass in unserem Herzen Entscheidungen getroffen werden. Die Entscheidungen, die Menschen treffen, kommen aus dem Herzen heraus. Da war zum Beispiel König David relativ am Ende seines Lebens und in 2. Samuel 7, da liest man dann, dass ein Prophet von ihm, der Nathan, zu ihm kam und zu ihm dann gesagt hat, wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu. Ja, also triff eine Entscheidung und dann tu es auch. Und diese 4 Dinge, die sind gut, wenn wir über das menschliche Herz nachdenken, mal so im Hinterkopf zu haben, dass das Verständnis eines Hebräers, eines Juden war, wenn er über das Herz nachgedacht hat. Im Herzen entstehen Gedanken, die Emotionen kommen dort heraus, es werden Entscheidungen getroffen und natürlich ist das Herz lebenswichtig, um überhaupt existieren zu können. Und weil sie wussten, hey, das Herz, das ist so elementar wichtig, ist es auch ganz plausibel, dass auch König Salomo zum Beispiel darüber geschrieben hat in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus, aus deinem Herzen, da quillt das Leben. Wenn das Herz wirklich der Dreh- und der Angelpunkt ist, dann hat es Auswirkungen auf alles in unserem Leben. Und deswegen ist es auch so super wichtig, sagt Salomo, dass du darauf aufpasst. Ja, erklär dein Herz zu einem Schutzgebiet in deinem Leben, auf das du aufpasst. Und die Leute damals, ich glaube, auch das können wir ein Stück weit nachvollziehen, die wussten aber auch, dass mit unserem menschlichen Herzen auf allen 4 Ebenen so manches nicht in Ordnung ist. Ja, das steht dann zum Beispiel in Jeremia 17, Vers 9, hey, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es überhaupt durchschauen? Also in unserem Herzen, da entscheiden wir, wer wir als Person sind, wer wir sein wollen und in welche Richtung unser ganzes Leben verlaufen soll. Das wussten die Leute damals schon. Und die Frage, die sich uns hier stellt, ist, weiß ich das heute auch? Weiß ich, dass mein Herz ausschlaggebend dafür ist, wie mein Leben verlaufen wird? Und deswegen ist es so wichtig, mir immer wieder selbst diese Frage zu stellen, Hand aufs Herz, was ist denn da eigentlich drinnen in meinem Herzen? Jesus, er wusste das. Er wusste, dass jeder Mensch Hilfe braucht mit seinem Herzen, dass jedes Herz hilfsbedürftig, erlösungsbedürftig ist. Jesus, er war immer wieder unterwegs, ist durch die Landen gezogen mit seinen Jüngern und dort mit unterschiedlichsten Leuten in Berührung gekommen, die ihm nicht alle wohlgesonnen waren. Ja, manche waren neidisch auf ihn, weil er so viele Menschen angezogen hat, weil er Wunder getan hat. Da waren zum Beispiel die Pharisäer, da waren die Schriftgelehrten, die ihm das anscheinend missgönnt haben. Und immer wieder lesen wir dann im Neuen Testament, in den Biografien von Jesus, dass es zu Konfliktgesprächen mit diesen Menschen kam. Und so hatte er irgendwann wieder eine Unterhaltung mit den Pharisäern, mit dieser Partei gehabt. Und sie klagen ihn an und sagen ihm, hör mal Jesus, deine Jünger, die gehen ja in andere Häuser hinein und essen dort mit den Leuten, ohne sich die Hände zu waschen, ohne sich die Füße zu waschen. So geht das nicht. Ja? Mit dreckigen Händen in die Schüssel hinein, da wollen die anderen auch noch von essen. Ja? Und Jesus, er lässt sich auf dieses Gespräch ein. Ja, und das ist dann ganz, ganz spannend in Markus 7. Da kann man dann lesen, dass er sagt, hört mir alle zu. Ja, ist gut. Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm herauskommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herz des Menschen heraus, da kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und an diesem profanen Beispiel hier von Essen und von Trinken, da macht Jesus deutlich, welche Dynamik eigentlich im menschlichen Herzen vor sich geht. Jesus wusste, das, was uns als Menschen, was unseren Charakter ausmacht, das kommt von innen heraus. Es hat nichts mit den Dingen außen zu tun, wie mit Essen, wie die Pharisäer das ihm unterstellt haben, sondern den Dingen, die von innen kommen. Also das, was deinen Charakter ausmacht und das, was aus deinem Leben hervorkommt, es entspringt immer deinem Herzen. Und indirekt stellt hier Jesus die Frage, ja, was ist es denn eigentlich, was dein Herz prägt? Wenn es dieses und jenes ist, was aus dem Herzen herauskommt, wie ist es denn davor da hineingekommen? Und Jesus erstellt diese Frage, was prägt eigentlich dein Herz? Und aus diesem Gespräch und aus anderen Gesprächen, die Jesus geführt hat, da merken wir, dass es verschiedene Dinge gibt, die das Herz von uns Menschen prägen, die einen Menschen eigentlich zu dem machen, der er ist. Da ist zum Beispiel die Kultur. Ja, die Kultur prägt das Herz eines Menschen. Die Pharisäer, die hier so in dieser Geschichte vorgekommen sind, waren eine Gruppe von Menschen, die das Gesetz Gottes sehr ernst genommen haben. Einen coolen Anspruch hatten, ja, sie wollen sich nach Gottes Gesetz richten, aber sie haben trotzdem oft übers Ziel hinausgeschossen und daneben gelegen. Denn diese Pharisäer, sie haben auch nicht nur in einer reinen Kultur von Pharisäern gelebt, sondern sie haben in einer größeren Kultur gelebt im Land Israel, das besetzt war von den Römern. Und die Römer, die haben vieles ganz anders gelebt, als das ein Jude gemacht hat. Und das war eine echte Herausforderung für das jüdische Volk. Sie leben also in einer offenen, in einer pluralen Gesellschaft. Und da sind jetzt diese Pharisäer und sie erleben diesen Druck von außen. Ja, sie leben umgeben von einer römischen Kultur und merken, das führt uns ja dahin, dass viele Menschen irgendwie in Versuchung geraten, die wir wollen, dass sie gar nicht da sind. Druck von außen ist da und erzeugt ganz automatisch einen Druck von innen. Und so haben die Pharisäer beschlossen, um das gute Gesetz Gottes außen herum nochmal einen Zaun zu ziehen und nochmal ganz viele Gebote und Regeln aufzustellen, nur damit keiner, der in ihrer Kultur lebt, irgendwas falsch macht. Also die Kultur, in der wir leben, sie hat ganz große Auswirkungen auf das menschliche Herz. Und das ist heute nicht anders. Es gibt keinen Menschen, der kulturlos lebt, sondern wir alle sind umgeben von Kultur. Und sie prägt uns. Ja, und ich kann mir dann die Frage stellen, weiß ich das, dass sie mich prägt und übernehme das Gute und lehne das Schlechte ab oder lasse ich einfach alles in mich hinein? Die Kultur, die uns umgibt, auch in unserem Land, sie prägt uns tagtäglich. Und vieles davon ist sehr gut. Aber nicht alles ist nur sehr gut. Und deswegen muss ich mir immer wieder die Frage stellen, in welcher Kultur lebe ich eigentlich? Wovon will ich mich prägen lassen und wovon nicht? Dann ist ein zweites die eigene Herkunft. Sie prägt unser Herz. Es ist nicht nur die Kultur. Ja, wir können nicht nur sagen, das ist die Politik und unser Land, was uns prägt, sondern ganz arg ist es natürlich auch unsere Herkunftsfamilie, die uns prägt. Die Glaubenssätze, die wir vielleicht als Kinder gehört haben, ja, die wir von wichtigen Menschen in unserem Leben zugesprochen haben, die können positiv sein, die können aber auch herausfordernd sein. Und so ist es auch damals gewesen in der Kultur. Wenn du damals gelebt hast und du kamst aus einer Familie, die sehr wohlhabend war, ja, vielleicht wurde dir dadurch ein Weg vorbereitet, wo es einfach war, Schulbildung zu erlangen, und dir wurde ein Weg gepflastert, dass du vielleicht auch mal so ein Schriftgelehrter werden konntest, vielleicht auch mal ein Rabbi wurdest. Und das hat was mit dir gemacht. Und genauso ist es heute. Ja, die Dinge, die uns von unserer Herkunft in die Wiege gelegt sind, die wir von unserer Familie übernehmen, von unserem Land, sie prägen uns. Und ein weiteres ist noch die Tradition. Sie prägt das Herz eines Menschen. Ja, das war damals so. Die Pharisäer, sie haben schon angefangen, ihre Kinder ganz früh zu unterrichten, in der Tora. Man könnte sagen, so das heutige Alte Testament. Und sie konnten wahrscheinlich ganz viele von den Juden damals mit 7 Jahren schon einen ganz großen Teil der ersten 5 Bücher Mose auswendig. Ja, sie haben es nicht nur irgendwie gelesen, sondern sie konnten es auswendig. Das war eine Tradition, in der du hineingeboren wurdest als Jude. Und das war gut. Ja, du hattest das Wort Gottes irgendwie immer parat bei dir dabei. Aber es war garantiert auch herausfordernd, wenn du da keine Lust drauf hattest als Kind, aber immer wieder Druck gemacht bekommen hast, es zu lernen. Und so gibt es noch ganz viele andere Dinge, die unser Herz prägen. Und wir lesen das in der Bibel und wir merken das natürlich auch in unserem eigenen Leben ständig, dass es die Kultur ist, dass es die Herkunft ist, dass es die Tradition ist, die einen unglaublich großen Einfluss auf unser Herz hat. Und man könnte es vielleicht ganz simpel und einfach so auf den Punkt bringen, dass man sagt, dort, wo Schönheit hineinkommt ins Herz, da kommt auch Schönheit hinaus. Und dort, wo Müll hineinkommt, da kommt auch Müll heraus. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mir immer wieder diese Frage stelle, ja, wovon lasse ich mich denn prägen? Was sind denn die Dinge, die in meinem Herzen am Werk sind und die mich Tag für Tag prägen? Und indirekt stellt Jesus in dieser Geschichte genau diese Frage. Ja, womit fütterst du denn dein Herz? Was ist es denn eigentlich, was dein Herz prägen darf? Und das ist die große Frage, die wir uns an dieser Stelle auch immer wieder stellen dürfen. Okay, Hand aufs Herz, was ist denn da drinnen? Was prägt mich denn in meinem Leben? Und ist das gut? Will ich das, dass mich das prägt? Und manchmal, da bekommt man ja so einen Blick auf sein eigenes Herz, besonders auch in der Konfrontation mit anderen Menschen. Wenn andere Menschen mir mal einen Spiegel vorhalten, ja, ich weiß, ihr kennt das nicht, aber wenn andere Leute mir mal einen Spiegel vorhalten und sagen, Michi, so geht das nicht in deinem Leben, ne, so kannst du dich nicht verhalten, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, das liegt halt an der anderen Person, ne, dass die jetzt nicht mit mir klarkommt, ist ihr Problem. Oder aber ich lasse das an mein Herz heran und lass mir mal sagen, was die andere Person an mir so schwierig und so herausfordernd findet, und check mal, stimmt das vielleicht, ja, dass ich doch nicht so sanftmütig und doch nicht so abgeschliffene Kanten in meinem Leben habe, wie ich das mir vielleicht manchmal wünschen würde. Und ich möchte dir an dieser Stelle unbedingt 2 Verheißungen für diese Woche mit auf den Weg geben, die dich ermutigen und die dich stärken sollen. Und die erste Verheißung aus Gottes Wort ist, dass Gott jedem, der es möchte, ein neues Herz schenken will. Gott schenkt jedem, der das will, ein neues Herz. In Hesekiel 36, 26, da steht, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich schenke euch ein Herz, das lebt. Hey, wenn wir Jesus nachfolgen, wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht ein Herz haben, welches lebt? Die gute Nachricht ist, dass Gott sagt, genau so ein Herz, das will ich dir schenken. Ja? Eine Verwandlung des Herzens ist möglich. Und Gott, er will dir genau solch ein neues Herz schenken. Und eine zweite Zusage, die ich dir sagen will, ist nur Gott. Er weiß, wie es wirklich um dein Herz bestellt ist. Im Alten Testament beim Propheten Jeremia ist ein interessanter Ausspruch in Jeremia 17, Vers 10. Da heißt es, ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund, also den Grund des Herzens. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Nun, wie tut Gott das? Woher kann Gott wissen, was in deinem Herzen ist, wenn du es noch niemals ausgesprochen hast? Gott, er tut das durch seinen Geist. Durch Gottes Heiligen Geist guckt er in dein Herz hinein und er weiß ganz genau, was da drin ist. Egal, ob du das noch nie ausgesprochen hast, noch nie aufgeschrieben hast, Gott, er weiß es. Und wenn wir das gerade hier gelesen haben, dass Gott uns ein neues Herz schenken möchte, das lebt und den Geist schenken möchte, der in uns das bewirkt, dann tun wir so gut daran, mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu sein in unserem Leben und von ihm echt unser Herz auch erforschen zu lassen. Denn er ist uns gegenüber wohlwollend. Er liebt dich, er will das Beste für dich in deinem Leben mit dir. Und er kann dir durch seinen Geist in dir auch aufzeigen, was dort drin los ist und wo er sich auch echt eine Veränderung, eine Verwandlung deines Herzens wünscht. Nun, was ist unser Part dabei? Was haben wir für eine Aufgabe? Ich glaube, es kann so einfach anfangen, dass ich in die Psalmen hineinschaue, zum Beispiel im Psalm 51 und mir David dort zum Vorbild nehme, den großen König David, der einen Satz gebetet hat, der einfach nur zu Gott gesagt hat, Gott, schaffe in mir ein wirklich reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Vielleicht ist das mächtigste Gebet, was du jemals beten kannst, dass du ein reines Herz bekommst. Ja, vielleicht ist das eines der größten Wunder, was Gott in Menschen vollbringt, dass er sie komplett in ein Bild verwandelt, wie er sie haben möchte, was offensichtlicher und was mächtiger ist als jedes übernatürliche Wunder, was Gott irgendwie durch Umstände tun kann, wenn er unsere Herzen verändert. Und vielleicht ist das gerade dein einer konkreter nächster Schritt in deiner Nachfolge an Jesus. Diese Woche Hand aufs Herz zu legen und zu Gott zu beten. Gott, bitte schenk mir ein neues, ein reines Herz. Vielleicht kannst du das zusammen mit anderen Leuten in einer kleinen Gruppe tun. Vielleicht hast du ein paar wenige Leute, denen du daran Anteil gibst und ihr das zusammen durchlebt. Ich weiß ganz sicher, ich stünde in meinem Leben heute nie dort, wo ich stehe, wenn nicht andere Leute ihren Finger auch mal in meine Wunden gelegt hätten und gesagt hätten, Michi, so bleibst du nicht. Und wir uns gegenseitig ermutigen, uns zu verändern in das Bild, wie Gott uns haben möchte. Das ist der Punkt, wo Jesus uns hinführen möchte, Hand aufs Herz zu legen, zu gucken, was ist da drinnen und dann zu sortieren. Ja? Das Gute bleibt da, das Schlechte kommt raus und ich lasse mich füllen mit den Dingen, die Gott für mich vorbereitet hat. Und ich glaube, dass das auch noch heute unser Auftrag ist, als Nachfolger von Jesus, unser Herz von ihm verwandeln zu lassen. und unser verwandeltes Herz dann auch zu einem verwandelten Handeln führt und wir so im Kleinen und manchmal vielleicht auch im Größeren einen wirklichen Einfluss auf diese Welt haben, die nach Gottes Sinn ist. Amen.